Gut, dann wollen wir beginnen. Ich heiße jeden hier in diesem Raum herzlich willkommen zu diesem Abend im Namen des Veranstalters Christlicher Veranstaltungs- und Mediendienst. Das Forum, was heute Abend stattfindet, trägt den Titel Argumente für Gott. Und wie man aus dem Titel schon entnehmen kann, ist dieser Abend dem Ziel gewidmet, ein Argument für die Existenz Gottes zu entwickeln. Und hierfür haben wir verschiedene Referenten eingeladen im Laufe der ganzen Veranstaltungsreihe, unter anderem eben heute zu dem Thema Identitätsfindung in der Postmoderne. Die Zeit, in der wir leben, die Epoche, in der wir uns befinden, wird gemeinhin als Postmoderne bezeichnet. Und die große Frage ist natürlich, woher bekommt der Mensch seine Identität, seine Bedeutung und seinen Sinn? Und in dieser modernen Zeit, in der wir leben, wurde ja Gott zumindest gemeinhin und im öffentlichen Raum abgeschafft. Und Gott ist jedoch derjenige, der zumindest nach Auffassung der Christen und auch unserer Auffassung, ich spreche jetzt für den Veranstalter, eben einem Menschen durchaus einen Sinn verleihen kann und das auch gewillt ist zu tun. Die Frage ist, an was für eine Adresse wendet sich ein Mensch, nachdem dieser Gott wegrationalisiert worden ist, in einer Welt, in der der Materialismus eine sehr große Bedeutung hat. Und zu diesem Thema haben wir einen Referenten eingeladen. Ich werde dieses Problem gleich beseitigen. Dafür muss ich aber zu der Technik und da werde ich erst gleich hingelangen. Gleich ist das Piepen weg. Ich möchte kurz den Referenten vorstellen. Sein Name ist Ron Kupsch. Er selber ist Dozent für Apologetik an der theologischen Ausbildungsstätte Buza Seminar und steht somit in seiner täglichen Lehrarbeit ständig in dieser Auseinandersetzung mit dem Skeptizismus dieser Zeit, dem wir heute eben auch diesen Abend widmen möchten. Und dann möchte ich herzlich nun den Ron Kupsch nach vorne bitten, dass er uns einen Vortrag hält zu dieser Thematik. Und bevor es losgeht, werde ich kurz eben ein paar Knöpfe drücken.
Ja, einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Ron Kupsch. Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung, für das Vertrauen, im Forum Argumente für Gott etwas sagen zu dürfen. Und ich danke natürlich auch Ihnen sehr, dass Sie gekommen sind. Man hat mir erzählt, dass es heute Abend ein Sportereignis mit europäischer Tragweite gibt, das sogar im Fernsehen ausgestrahlt wird. Dass Sie trotzdem gekommen sind, spricht dafür, dass Sie entweder großes Interesse haben oder große Nächstenliebe. Beides ist natürlich herzlich willkommen. Kurz ein paar Worte zu mir. Ich bin jetzt Mitte 40. Ich bin im Elbsandsteingebirge, also südlich von Dresden, geboren. Mein Vater hat in den 70er Jahren die ehemalige DDR fluchtartig verlassen. Wir konnten dann als Familie nachreisen. Ich bin in Düsseldorf aufgewachsen, habe dort meine Jugend verbracht, meinen Zivildienst in Oberbayern abgeleistet, also in der Gegend dabei Traunstein und Trostberg, damals noch 20 Monate. Habe dann meine wunderbare Frau kennengelernt, wir sind 20 Jahre verheiratet, über 20 Jahre verheiratet, wir haben drei Kinder, die älteste Tochter ist 21, lebt zurzeit in Australien. Unsere jüngste Tochter ist 12, die befindet sich gerade in einer Phase, die man auch mal Pubertät nennt. Und unser Sohn ist 18 und bereitet sich gerade auf sein Abitur vor. Ich arbeite seit ungefähr 10 Jahren beim Martin-Bucer-Seminar, ein Seminar, das theologische Ausbildungen für Menschen anbietet, die im Beruf stehen oder im geistlichen Dienst sind, und unterrichte Apologetik, das Fach Neue Theologiegeschichte oder Neuere Theologiegeschichte und auch Seelsorgelehre. Und jetzt nähern wir uns langsam dem Thema, denn diese beiden Fächer haben etwas mit dem heutigen Thema zu tun. Das Fach Neuere Theologiegeschichte beschäftigt sich mit den theologischen Strömungen, sagen wir mal, der letzten 300 Jahre, also mit dem Zeitgeist. Und im Fach Seelsorge geht es natürlich um die Seele der Menschen. Und das Thema heute hat mit beidem etwas zu tun. Viele junge Menschen fragen sich, wer bin ich eigentlich? Was macht meine Identität aus? Und die Art, wie wir diese Frage beantworten, ist, das hoffe ich heute zeigen zu können, sehr stark mitbestimmt durch das, was man in unserer Zeit denkt. Vielleicht einige kurze Worte zum Aufbau. Ich werde also drei Teile haben. Im ersten Teil werde ich so ein bisschen einführen in die modernen und postmodernen Identitätstheorien. Im zweiten Teil etwas sagen über postmoderne Identitätserfahrungen und auch ein paar Beispiele bringen, wie Leute heute Identität erleben. Und im dritten Teil möchte ich dann einfach mal versuchen zu zeigen, wie man auf der Grundlage des christlichen Glaubens auf diese Fragen, die da entstehen, antworten kann. Das wird kein Argument für Gott im strengen Sinne sein, aber ich glaube, dass ich versuche jedenfalls zu zeigen, dass das Christentum sehr viel zur Frage der Identität zu sagen hat und die Antworten der Moderne und Postmoderne sogar einholt. Der ganze Vortrag bewegt sich natürlich im Bereich Philosophie und wird an einigen Stellen auch so ein bisschen theoretisch werden. Ich will aber nicht zu theoretisch werden und habe ein Manuskript mitgebracht. Wer also gerne tiefer einsteigen will, der kann mich gerne ansprechen und nach dem Vortrag ein Manuskript mitnehmen. Da ist das alles ein bisschen ausführlicher beschrieben. Da stehen auch ganz viele Fußnoten, wo man dann noch tiefer einsteigen kann. Ich versuche das hier so ein bisschen zu komprimieren, damit wir heute Abend keine Vorlesung im eigentlichen Sinne halt hören, sondern uns mit dem Thema vertraut machen. Ja, dann will ich auch direkt einsteigen mit der Frage, wie ist das Thema Identität in der Moderne bzw. in der Postmoderne verarbeitet worden. Kurz nachdem die Mauer gefallen ist, die den Osten vom Westen getrennt hat, haben meine Frau und ich uns entschieden, in ein anderes Land zu ziehen. Wir zogen mit damals unserer einzigen Tochter und einigen Freunden los, um in eine fremde Kultur einzutauchen. Ein Kulturwechsel eröffnet allerlei neue Horizonte. Wir haben zum Beispiel angefangen, eine neue Sprache zu lernen. Wir knüpften Beziehungen zu Menschen, die uns bis dahin fremd gewesen sind. Und wir lernten faszinierende Sitten und Bräuche einer anderen Kultur kennen. So ein Kulturwechsel stellt vieles in Frage, was man bis dahin als selbstverständlich angenommen hat. Ich will mal ein kleines Beispiel erzählen. Ein Freund und seine Frau, die haben ein Kind bekommen und wir sind dann auf die Leute zugegangen und wollten ihnen gratulieren und haben ihnen gratuliert und haben natürlich dann irgendwann die Frage gestellt, ja, wie heißt denn dein Sohn nun? Und dann guckten die uns mit ganz komischen Augen an und sagten, was, wieso? Wieso willst du jetzt wissen, wie unser Sohn heißt? Ja, ihr habt doch hoffentlich eurem Sohn einen Namen gegeben. Ja, wieso sollen wir ihm einen Namen geben, wenn wir noch gar nicht wissen, welcher Name zu ihm passt? Wir werden den Namen dann vergeben, wenn wir herausgefunden haben, welcher Name zu unserem Sohn passt. Und es ist tatsächlich so, dass dort die Kinder für einen Zeitraum von 2 bis 5 Monaten nur eine Nummer haben. Und irgendwann wird dann ein Name gefunden, der zu den Charaktereigenschaften des Kindes passt. Ich erinnere mich auch noch an ein anderes Gespräch mit einem jungen Mann, der sagte mir, weißt du was, Ron, ich habe in meinem Herzen nicht nur eine Seele, sondern 3. Die eine Seele, das ist die Freundesseele. Die zweite, das ist die Familienseele. Und die dritte, das ist die offizielle Staatsseele. Bei meinen Freunden benehme ich mich anders als in meiner Familie. Und in der Schule zeige ich wieder ganz andere Seiten meines Lebens als zu Hause. Ich konnte einerseits diesen Freund sehr gut verstehen, andererseits dachte ich, ja, das ist ja doch etwas radikal. Aber das, was er gesagt hat, damals vor 20 Jahren, das führt uns sehr nah an unser heutiges Thema heran, nämlich hin zu der Frage oder zu 2 Fragenkomplexen. Die erste Frage, inwiefern formen äußere Umstände mein Selbstverständnis? Oder anders formuliert, Wie stark ist meine Eigenwahrnehmung von der Kultur beeinflusst, in der ich lebe? Und der zweite Fragenkomplex dreht sich darum, ob sich das Ich in einem gewissen, in einem gesunden Sinne oder in einem nicht krankhaften Sinne aufspalten kann. Oder noch rigoroser gefragt, ist das Ich vielleicht nur eine Konstruktion? Und ist die Erfahrung, mehrere Seelen in meinem Herzen zu haben, vielleicht sogar die ursprünglichere Erfahrung? David Precht, der wird den Jüngeren unter uns bekannt sein, hat diesen Fragenkomplex in sein bisher erfolgreichstes Buch hineingepackt, in den Titel des Buches, Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Wer bin ich? Die Antwort auf diese Frage spiegelt meine Identität. Meine Identität sagt mir, wer ich bin. Und dieses Thema bestimmt seit vielen Jahren den Alltag der Wissenschaft so sehr, dass sogar vom Inflationsbegriff Nummer 1 die Rede war. Im Roman Die Byrne-Identität, der wurde später auch verfilmt, ist Jason auf der Suche nach seiner eigenen Identität. Firmen entwickeln eine Unternehmensidentität und Ratgeber erzählen uns, wie wir uns ein erfolgreiches Image verpassen können. Psychologische und esoterische Literatur weist uns den Weg zur wahren Gestaltwerdung oder zur Findung des wahren Selbst. Wenn über ein Thema so intensiv und oft gesprochen wird, ist meist etwas aus dem Lot gekommen. Also wenn Partner, Menschen, die in einer Partnerschaft leben, sich ständig darauf befragen, ob sie einander lieben und vom anderen ständig hören wollen, liebst du mich, dann ist das meist ein Indiz dafür, dass es da irgendeine Beziehungsstörung gibt. Man denkt an Identität immer dann, wenn man sich unsicher ist. Die Mehrzahl der Soziologen ist sich darüber einig, dass unser Bangen und Kämpfen um die richtige Identität Ausdruck tiefgreifender gesellschaftlicher Veränderungsprozesse ist. Identität ist zum Dauerthema geworden. Warum? Weil die tradierten gesellschaftlichen und kulturellen Grundlagen für eine stabile Verortung und Einbindung des Menschen zunehmend wegbrechen. Es sind vor allem zwei große gesellschaftliche Entwicklungen, die man dafür verantwortlich macht, zwei Umbrüche. Der erste Umbruch hat den Namen Postmoderne bekommen und der zweite Umbruch wird mit Globalisierung bezeichnet. Ich gehe gleich noch mal so ein bisschen auf die Postmoderne ein. Ich will jetzt zunächst einmal zeigen, dass die Postmoderne oder wie man auch sagt, Spätmoderne oder Risikogesellschaft unsere Ich-Erfahrung ganz schön durcheinander gebracht hat. Vertraute Bindungen von Familie, Klasse, Beruf oder Geschlecht verflüssigen sich oder lösen sich sogar vollständig auf. Ja, hier ist noch Platz, da können Sie gerne vorbeigehen. Früher war der typische Europäer in feste Familien und Arbeitsgemeinschaften eingebunden. Durch diese Einbettung in Großfamilien, eine Kirchengemeinde oder in ein Kollektiv wurde von außen eine feste Identität gestiftet. Der normale Bürger begegnete jedem Tag den gleichen Mitbürgern und irgendwie wusste er dann auf ganz natürliche Weise, wer er eigentlich ist. Es gab enge Bindungen und feste Bezugspersonen. Im Industriezeitalter hat sich dieses Verhältnis dann so allmählich aufgespalten. Die Familie entfremdete sich von der Arbeitswelt. Für denjenigen, der arbeiten ging, meistens der Vater, gab es einen, sagen wir mal, 12-Stunden-Alltag, 6 Tage die Woche. Und der Arbeitgeber hat sich für das Herz des Arbeitnehmers nicht interessiert. Das war dem ganz egal, was der dachte. Der interessierte sich nur für seine Arbeitskraft in der Manufaktur. Und das Selbst, das Ich, wurde privatisiert und in der Familie ausgelebt. Und heutzutage gehen diese Identitätszuschreibungen aus erster Hand mehr und mehr verloren. Die Menschen machen die Erfahrung der radikalen Entbettung. Sie sind dazu befreit oder verdammt oder beides, Architekt des eigenen Lebenslaufes zu werden. Dieser Prozess der Verflüssigung des Ichs wird in den letzten Jahrzehnten verstärkt durch eine dramatisch beschleunigende Globalisierung. Globalisierung beschreibt einen Prozess nicht nur, der irgendwelche Wanderschaftsströme beschreiben will von Kulturen und Völkern, sondern er will auch in den Blick bekommen, dass die kulturelle Globalisierung einschneidende Auswirkungen auf unsere Identitätsausbildung hat. Moderne Informations- und Kommunikationstechnologien ermöglichen einen weltweiten Austausch von Texten, Bildern, Symbolen und Lebensstilen. Über das globale Mediennetz wird eine neue Vielfalt vermittelt, die das eigene Selbst, die eigene Weltdeutung und den eigenen Glauben radikal in Frage stellt, auf dem Hintergrund anderer Deutungen, die man kennenlernt. Traditionelle Lebensformen und Glaubensüberzeugungen verlieren in unserer vernetzten Welt den Schein des Selbstverständlichen. Fast nichts mehr erscheint als wirklich vorgegeben. Die Welt, so denken einige, ist nur konstruiert, nur das Produkt unseres Denkens. Lebensstile, Bindungen, Glaubensüberzeugungen oder Werte werden nicht mehr als natürlich wahrgenommen, sondern als etwas, was wir uns selber geben. Sogar Kernbestände unserer eigenen Identität, wie zum Beispiel Geschlecht, Klasse oder Ethnie, haben etwas von ihrer Festigkeit verloren, verflüssigen sich also. Und hinzu kommen natürlich diese großen Migrationsbewegungen und Wanderungsströme, die Entwurzelungserfahrungen, die viele Menschen machen, weil sie mehrere Kulturen in ihrer Biografie kennenlernen und sich nirgendwo mehr zu Hause fühlen, keine Heimat mehr haben, im Zwischenraum leben. Durch diese Postmoderne und die Globalisierung werden Umbrüche stimuliert, die die Sozialwissenschaften dazu angeregt haben, jetzt mal radikal zu hinterfragen, ob es so etwas wie ein Ich überhaupt gibt. Eine Frage, die uns vielleicht sehr komisch vorkommt, denn wir denken ja in der ersten Person, uns scheint dieses Ich ganz natürlich gegeben zu sein. Wir wollen uns das jetzt mal kurz anschauen. Ich werde ganz kurz versuchen, mal zu zeigen, dass sich die Vorstellung eines Ichs in den letzten, sagen wir, 500 Jahren ziemlich verändert hat. Alles fing an mit der Neuzeit. Die liegt irgendwo politisch mit dem Fall Konstantinopels im Jahre 1453 oder auch in der Reformationszeit. Und da gab es einen Philosophen, den habt ihr in der Schule sicher schon mal zumindest dem Namen nach kennengelernt, René Descartes, ein Katholik, der das überkommene Selbstbild des Mittelalters in Frage stellte. Er sagte: Warum soll ich alles glauben, was die Kirche mir sagt? Warum soll ich alles glauben, was meine Eltern mir in der Familie erzählt haben? Warum soll ich alles das glauben, was man mir in der Schule beibringt? Alles das kann ich bezweifeln. Das Einzige, was ich nicht bezweifeln kann, das bin ich. Das ist die Tatsache, dass ich denke. Da kommt dieses Ego cogito ergo sum her. Ich denke, also bin ich. Ich kann alles bezweifeln. Das Einzige, was ich nicht bezweifeln kann, ist die Tatsache, dass ich denke. Selbst dann, wenn ich zweifle. Und zwar, dass ich denke. Und da wurde das Subjekt der Neuzeit geboren. Das Ich wurde stark gemacht und versuchte jetzt, die Welt zu erobern. Da sind wir bei dem zweiten Punkt. Kannst du mal bitte weiterschalten? Die Geburt die Herrschaft des Subjekts. Noch eine Folie weiter, bitte. Die Herrschaft des Subjekts. Das möglichst starke Ich entdeckt in der Moderne nicht nur die Außen- und Innenwelt, es formt sogar die Welt, in der wir leben. Es ist beteiligt an der Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen. Immanuel Kant wäre da zu nennen, der ganze deutsche Idealismus. Das Ich macht alles andere zum Objekt, das es beobachtet. Und der dritte Schritt, das ist dann die Verflüssigung des Subjekts. Und jetzt sind wir in der Zeit, in der wir leben, die man auch als Postmoderne bezeichnet. Das starke, autonome Subjekt wird jetzt radikal in Frage gestellt. Angestoßen von kritischen Denkern wie Kierkegaard, Karl Marx, Friedrich Nietzsche oder Sigmund Freud, wurde aufgezeigt, dass das Ich gar nicht so stark ist, wie man das immer geglaubt hat. Für Karl Marx ist das Ich nicht Selbstbewusstsein. Wer du bist, das sagt dir deine Rolle innerhalb der Gesellschaft. Die ökonomischen Verhältnisse, die Klasse, zu der du gehörst, entscheidet über deine Identität. Sigmund Freud hat gezeigt, dass das Ich längst nicht so selbstbestimmt ist, wie es glaubt zu sein. Die Rationalität, damals besonders die Rationalität des Mannes, ist eigentlich ein Verdrängungsmechanismus. Es gibt für Sigmund Freud keine freien Individuen, sondern nur triebgesteuerte Menschen. Der Liebestrieb oder sogar der Todestrieb sind die treibenden Kräfte, und der Verstand wird nur benutzt, um Entschuldigungen für das Triebhafte des Lebens zu finden. Und postmoderne Philosophen wie Derrida behaupten sogar, dass die Identität etwas sehr Künstliches ist und die Differenz, die Unterschiedlichkeit, die ursprüngliche Erfahrung des Menschen. Das Ich ist eine Erfindung, sagt Michel Foucault, eine Erfindung jüngeren Datums. Die Archäologie unseres Denkens zeigt das sehr offen. Die postmodernen Denker haben also gnadenlos gezeigt, dass der Mensch gar nicht so aufgeklärt ist, wie er meint zu sein. Und sie plädieren dafür, das Subjekt, das Ich, zu dezentrieren. Sie setzen den neuzeitlichen Machbarkeitsfantasien den Verzicht auf Einheit und Ganzheit entgegen. Ein berühmter postmoderner Philosoph, François Lyotard, hat gesagt: Wir haben die Sehnsucht nach dem Ganzen und dem Einen teuer bezahlt. Die Trauerarbeit ist abgeschlossen. Ich zitiere jetzt mal, er sagt: Unter der Parole Krieg dem Ganzen beantworten die Postmodernisten die totalitären Ordnungs- und Uniformierungszwänge der Moderne mit einer Therapie der Vervielfältigung. Postmoderne ist die Verfassung radikaler Pluralität, die Feier von Vielheit und Differenz, die Erfahrung einer pluralisierten und widersprüchlichen Alltagswelt erzwingt in dieser Sicht eine Haltung, für die ein Identitätszwang und das Streben nach Eindeutigkeit nur Fesseln wären. Identität ist immer weniger monolithisch, also einheitlich, sondern nur noch plural möglich. Leben unter heutigen Bedingungen ist Leben im Plural, will sagen, Leben im Übergang zwischen unterschiedlichen Lebensformen. Jetzt sehen wir gleich eine Grafik, die das so ein bisschen versucht herauszuheben. Ich will jetzt auf die Einzelheiten nicht eingehen. Wichtig ist an dieser Stelle, dass es im Rahmen postmodernen Denkens keine Einheit mehr gibt und damit auch kein stabiles Ich mehr gibt. Die Postmoderne zielt auf radikale Pluralität in den Fragen der Wahrheit, in den Fragen der ethischen Orientierungssysteme, der Lebensentwürfe, der Religion, der Gerechtigkeit, der Menschlichkeit und man könnte eben hinzufügen, auch der Ich-Erfahrung. Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Ich möchte einige Beispiele bringen für postmoderne Identitätserfahrungen. Die Soziologen sprechen zum Beispiel von der Bastelmentalität, davon, dass sich Menschen heutzutage ihre Identität zusammenbasteln, indem sie sich einfach wie in einem Baukastensystem im Supermarkt bestimmte Identitätsangebote einkaufen, bestimmte Lebensstile, bestimmte Formen der Kleidung. Sie docken einfach an das, was angeboten wird, und das kann schon morgen wieder anders sein. Die Patchwork-Identität ist ganz ähnlich aufgebaut. Man lebt von verschiedenen Identitäten gleichzeitig, die sich teilweise auch widersprechen. Ich habe hier mal ein Zitat vom Leiter des Berliner Archivs für Jugendkulturen. Kaum jemand verbleibt zwischen dem 13. und 20. Lebensjahr in einer einzigen Jugendkultur. Typisch ist der regelmäßige Wechsel. Heute Punk, nächste Saison Gothic, ein Jahr später vielleicht Skinhead oder Skateboarder oder gleich Punk und Jesus Freak gleichzeitig und so weiter, könnte man jetzt lesen. Ich will das abkürzen. François Lyotard zähle ich zu den herausragenden Theoretikern der Postmoderne. Sigmund Baumann ist wahrscheinlich der maßgebliche Soziologe der Postmoderne. Er stammt aus Polen, ist vom Beruf Soziologe und Philosoph, hat selbst mehrere Kulturen kennengelernt. Er emigrierte 1968 nach Israel und lehrte 1971 bis 1979 in Großbritannien. Und seine Interpretation der postmodernen Identität möchte ich so ein klein bisschen ausführlicher vorstellen, weil sie uns zu dem Kernproblem führt. Baumann vergleicht die Situation des Menschen in der Postmoderne mit dem Nomadentum. Also Menschen, die keine feste Heimat haben, die ständig auf der Reise sind. Es geht den Menschen gar nicht mehr darum, eine Identität auszubilden, sondern im Gegenteil um die Vermeidung jeglicher Bindung und Festlegung. Bestand die Herausforderung der Moderne darin, ein stabiles, ein dauerhaftes Selbst zu konstruieren, besteht sie in der Postmoderne darin, sich alle Optionen offen zu halten. Im Lebensspiel, das ist ein Zitat, der postmodernen Konsumenten wechseln die Regeln fortwährend im Laufe des Spiels. Es ist deshalb vernünftig, das Spiel ganz kurz zu halten. Sich zu weigern, sich auf die eine oder andere Weise festzulegen oder festlegen zu lassen, sich nicht an einen Ort binden, sein Leben nicht nur einem einzigen Beruf zu widmen, keinem Menschen und keiner Sache die Treue schwören. Baumann bemüht das Bild des Fotoapparats als Metapher für die Moderne, wo man einfach so einen Ausschnitt des Lebens festhalten kann. Das ultimative Medium für die Postmoderne ist das Videoband. Warum? Das Videoband liefert bewegliche Bilder, alles verändert sich ständig und es kann ganz leicht gelöscht und neu beschrieben werden. Bezeichnend für das postmoderne Lebensspiel ist das Leben im Augenblick. Inbegriff des postmodernen Menschen ist der Tourist. Der Tourist bindet sich nicht, erkennt keinen Befriedigungsaufschub und vor allem, er konsumiert. Ich habe erst gestern oder vorgestern wieder in einer Zeitung gelesen, wie sehr Generationen unterhalb von 40 verschuldet sind. Konsum um jeden Preis, egal wer die Rechnung bezahlt. Zur Zeit oder in einer Zeit des globalen kalten Kapitalismus ist alles auf Bedürfnisstimulation und rasche Befriedigung angelegt. Wie ein Nomade verhält sich der Tourist als Durchreisender. Das Leben bleibt episodenhaft. Es gibt keine Verpflichtungen oder die Verpflichtungen sind überschaubar. Man bindet sich nicht. Man gehört zu keinem Stamm. Und wenn man den Weideplatz abgegrast hat, dann zieht man weiter und legt ein neues Lager an, das vielleicht für eine Woche hält. Baumann spricht von sogenannten Neostämmen. Stämme, die man sich selber wählt, die einem nicht durch Herkunft vorgegeben sind, sondern die einfach der Wahl des Einzelnen zugeschrieben werden. Diese Wahlgemeinschaften sind keine Herkunftsgemeinschaften. Neostämme der postmoderne Lebensstilgruppen, Erlebnismilieus, Gangs in der Jugendszene haben kein anderes Bindungsmittel als den Wunsch, dazuzugehören, um zu wissen, dass man jemand ist. Allerdings, und jetzt wird es langsam richtig spannend, hat diese Zugehörigkeit zu den Neostämmen mit einer Zwiespältigkeit zu tun. Einerseits wird nämlich diese Entgrenzung, sich nicht festlegen, alle Optionen offen halten, etwas Befreiendes. Andererseits führt diese Freiheit, dieses alles ist verfügbar Gefühl zu einer rastlosen Suche nach einem befriedigenden Leben und der eigenen Identität. Die postmodernen Identitätssucher scheinen zur ewigen Entbehrung und zur Enttäuschung verdammt. Anders als viele Postmodernisten mit ihrer Zelebrierung der Vielfalt und der Differenz entwirft Baumann als Soziologe ein sehr, sehr düsteres Bild des postmodernen Szenarios, besonders in seinen Spätschriften. Noch einmal ein Zitat: Die Grunderfahrung der Menschen in der Postmoderne ist die eines Verlustes, des Verlustes an Gewissheit, Ordnung und Selbstsicherheit. Die aus allen traditionellen Bindungen, Ordnungen und Gemeinschaftsformen entbetteten und der Anarchie des wild gewordenen liberalen Marktes überlassenen Individuen reagieren auf die geänderte Situation mit den Gefühlen der Angst und der Orientierungslosigkeit. Postmodernes Leben ist ein Leben voller Angst. Nicht Freiheit ist das Resultat der postmodernen Individualisierungs- und Entbettungsprozesse, sondern Unfreiheit. Das ist immer noch ein Zitat, das ist nicht etwas, was ich sage. Unfreiheit, die sich vor allem in ständiger Unsicherheit äußert. Die Welt der Postmoderne ist eine Art, so sagt Baumann, der Makro-Ungewissheit. Makro-Ungewissheit. Alles ist unsicher. Nichts mehr ist gewiss. Ich fasse das jetzt ganz kurz zusammen. Erstens, das Leitbild für die Moderne ist ein einheitliches Ich, das sich im Laufe einer Entwicklungsgeschichte und eines Bildungsprozesses verfestigt und so zum Ausgangspunkt wird für die Weltentdeckung und für die Welteroberung. Im Zeitalter der Industrialisierung wurde das Ich aufgespalten. Das öffentliche Ich hat sich den Gesetzen des Marktes, des Arbeitsmarktes unterworfen. Das eigentliche Ich wurde privatisiert im Familienleben. Im Zuge der Verstädterung und der Fragmentarisierung in der Postmoderne wird das Ideal von einem Ich aufgegeben. Durch das Andocken an Konsumwelten oder Teilkulturen wird Identität permanent neu ausgehandelt und produziert. Viele Menschen leben mehrere Identitäten gleichzeitig. Und diese Vervielfältigungsprozesse verstärken die Bindungsarmut und vermitteln das Gefühl der Unsicherheit. Baumann spricht von einer Makro-Ungewissheit, die Ängste schürt und Orientierungslosigkeit. Und er sagt, dass die Entgrenzung nicht in die Befreiung, sondern in die Unfreiheit führt. Einige Beispiele für postmoderne Identitätserfahrung. Das erste Beispiel stammt von David Foster Wallace. Wer hat den Namen schon mal gehört? David Foster Wallace, vielen Dank. Vielleicht der begabteste Schriftsteller des vergangenen Jahrhunderts, ein Amerikaner. Er hat ein Buch geschrieben, das inzwischen auch auf Deutsch übersetzt ist, Unendlicher Spaß, 1664 Seiten. Und dieser Roman beschreibt eine Gesellschaft am Ende ihrer Existenz. Das Hauptwerk dreht sich um einen Film, der die Menschen so begeistert, dass er sie verhext, dass sie sich nicht mehr lösen können von diesem Film und dass sie beim Schauen des Films verhungern und verdursten und in Windeln eingewickelt werden müssen. Richard Kämmerlings beschreibt in einer FAZ-Rezension über das Buch: Es ist ein Buch über die Leere im innersten Zentrum unserer Gesellschaft, die der Einzelne mit Süchten, Zerstreuungen, Obsessionen, Unterhaltungen aller Art ersatzweise füllt und so verdeckt und verdrängt. Unendlicher Spaß ist das Codewort einer düsteren Zukunftsvision. Als Endprodukt menschlicher Evolution bedeutet er den Tod der Kultur und den Tod des Subjekts, und zwar in einem ganz konkreten, nicht übertragbaren Sinn. David Foster Wallace hat sich vor einigen Jahren übrigens das Leben genommen. Gerhard Richter, einer der bedeutendsten deutschen Maler und auch bedeutendsten deutschen Maler der Postmoderne. Entschuldigung. Er beschreibt sich selbst und seine Kunst mit folgenden Worten: Ich verfolge keine Absichten, kein System, keine Richtung. Ich habe kein Programm, keinen Stil, kein Anliegen. Ich fliehe jeder Festlegung. Ich weiß nicht, was ich will. Ich bin inkonsequent, gleichgültig, passiv. Deswegen war mir auch schon der Cage-Spruch so angenehm. Entschuldigung, ich habe nichts zu sagen und das sage ich auch. Tori Amos, das dritte Beispiel, ist eine hochbegabte Künstlerin, die sich sehr vieler postmoderner Stilmittel bedient, so ähnlich wie Madonna und Lady Gaga. Auf ihrer offiziellen Homepage finden wir ein Statement, das ganz im Sinne des Todes des Subjekts interpretierbar ist. Ich fühle, dass mich die Musik spielt. Ich werde zu einem Instrument, das die Musik spielt. In einer Platte, ihre neunte Platte, erscheint sie in Form von fünf Frauen. Das ist ein Coverbild von dieser Platte, die alle einen Namen haben. Eine davon ist eine Hexe. Jede Frau entwickelt einen eigenen Blick auf Amerika und betreibt einen eigenen Internetblog. Also jede dieser Tories hat einen eigenen Internetblog. Und in Interviews sprach sie zur Zeit, als diese Platte in den Charts war, in der dritten Person über sich. Die echte Tori war verschwunden. Es gab sie nicht mehr. Das vierte Beispiel ist Cindy Sherman, eine New Yorker Künstlerin, gehört zu den erfolgreichsten und renommiertesten Künstlerinnen der Gegenwart. In ihren Fotoserien beschäftigt sie sich mit Fragen der Identität, des Rollenverständnisses, der Sexualität. Und bis Mitte der 80er Jahre kannten ihre Werke, ihre Bilderserie nur ein einziges Motiv, nämlich sie selbst. Und für den Betrachter sieht es so aus, als sei auf dem Motiv jedes Mal eine andere Frau zu sehen. Der Eindruck drängt sich auf, sie hat die Beziehung zu sich selbst verloren, sie spielt teilnahmslos nur noch irgendwelche Rollen, irgendwelche Identitäten. Es gibt keine wahre Cindy Sherman mehr. Jetzt komme ich zum dritten Teil und das ist der Versuch, einmal eine christliche Antwort auf das Identitätsproblem zu geben. Also wie gesagt, es ist kein Gottesbeweis, aber es ist der Versuch, dafür zu werben, sich mal mit der Antwort des christlichen Glaubens intensiver auseinanderzusetzen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Antwort, die die Bibel gibt auf die Frage der Identität, diese vielen Fragezeichen und Zweifel, die in der Moderne und Postmoderne aufgekommen sind, beantworten kann. Ich würde jetzt gerne eine Fülle von Anmerkungen erst einmal machen, von sehr grundsätzlicher Art, aber dafür haben wir die Zeit nicht. Ich will kurz darauf hinweisen, dass zum Beispiel die Bibel sehr viele Persönlichkeiten kennt, die im Zwischenraum lebten, also in mehreren kulturellen Identitäten angesiedelt wurden. Denken wir an Mose, der als Jude aufwuchs am ägyptischen Hof und dann mit der Frage rang, wer bin ich eigentlich? Oder denken wir an Paulus, der an der Universität in Tarsus studierte, um Gesetzeslehrer zu werden, dann ein Bekehrungserlebnis hatte und alles, was bisher seine Identität ausmachte, in Frage stellen musste. Die Bibel kennt auch die Herausforderung der Identitätsentwicklung. Es gibt sehr viele Beispiele dafür, dass eine Identitätsentwicklung nicht von heute auf morgen zu haben ist, sondern dass sie viel Zeit braucht. Zwischen der Berufung des Paulus, also seinem Bekehrungserlebnis in Damaskus und seinem Aposteldienst liegen also mindestens 10 Jahre, vielleicht 14 Jahre. Gott mutet Menschen Schwierigkeiten zu, um ihre Identität zu entwickeln. Denken wir an Jakob, der bereit war, 7 Jahre auf die Frau seines Lebens zu warten. Josef wurde von seinen Brüdern an die Ägypter verkauft. Er diente als Sklave in einem fremden Land und wurde dann auf große Aufgaben vorbereitet. Unsere Zeit ist sehr limitiert, deswegen in ganz postmoderner Manier einmal drei Thesen. Die erste These: Jeder Mensch ist einerseits ein stabiles und andererseits ein auf die Zukunft hin offenes, formbares Geschöpf. In der Neuzeit hat man stark betont, dass das Ich statisch ist, eine feste Größe. Und dass man zu lernen hat, das Potenzial, das in uns steckt, auszuschöpfen und zu entfalten. In der Postmoderne wird diese Festlegung vermieden. Der Mensch wird nicht mehr festgelegt, er erscheint offen und dynamisch. Beide Positionen bleiben hinter dem christlichen Menschenbild zurück. Aus der Sicht der Bibel ist der Mensch einerseits ein einzigartiges Geschöpf, und zwar jeder Mensch. Altes Testament und Neues Testament sprechen davon, dass jeder Mensch ein Ebenbild Gottes ist. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Gott denkt sehr hoch vom Menschen. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, fragt der Psalmist. Und er gibt sich selbst die Antwort: Du hast ihn wenig geringer gemacht als Gott, mit Ehre und Hoheit hast du ihn gekrönt. Und König David bekennt im Psalm 139: Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Also unsere Identität ist uns einerseits mitgegeben und andererseits aufgegeben. Jeder von uns ist ein wundervoller Gedanke Gottes. Und jeder von uns ist auf Beziehung hin angelegt. Und wir entwickeln uns weiter als Menschen, wenn wir in Beziehungen leben. Das Ich ist keine ein für alle Mal versiegelte Größe, sondern bleibt beweglich. Die Philosophen der Neuzeit haben die Ganzheit und das Vermögen des Menschen in den Vordergrund gestellt. Im neuzeitlichen Humanismus tritt das Ich in stark idealisierter, autonomer Weise selbstbewusst auf. Der postmoderne Denker veranschaulicht treffend die Entfremdung, die Zersplitterung der menschlichen Identität. Und tatsächlich machen wir alle die schmerzhafte Erfahrung der Gebrochenheit, des Nicht-Ganzseins. Und das christliche Menschenbild kennt beide Momente. Der zweite Punkt oder die zweite These: Unsere Entfremdung und Zerrissenheitserfahrung geht auf unsere Rebellion gegenüber unserem Schöpfer zurück. Das ist ganz interessant. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich Theologiegeschichte unterrichte, Neuzeit. Also fängt so mit Schleiermacher an. Und seit Schleiermacher wird in der Theologie und in der Philosophie der sogenannte Sündenfall, der in der Bibel im dritten Kapitel des ersten Buches Mose beschrieben wird, ganz bewusst übersprungen. Man geht davon aus, dass wir Menschen so sind, wie Gott uns geschaffen hat. Die Bibel sieht das aber bewusst und zu Recht anders. Sie beschreibt den Menschen im Status der Revolte gegen Gott. Da ist durch Ungehorsam etwas zerbrochen. Wir sind zwar wertvolle Geschöpfe, Ebenbilder Gottes, aber diese Ebenbildlichkeit ist nur noch Fragment. Tod, Leid, Zerrissenheit haben aus christlicher Sicht etwas mit Sünde zu tun. Die ganze Schöpfung, so schreibt der Apostel Paulus im Römerbrief Kapitel 8, leidet unter der Sünde und seufzt. Wenn ich von Sünde spreche, das muss ich klarstellen, dann denke ich nicht an konkrete Tatsünden, wie mal falsch parken oder einen Diebstahl begehen oder Habsucht, sondern dann denke ich an das Sündersein, die Tatsünden. Das ist die Folge dessen, dass wir Sünder sind in unserem Sein. Die Not ist viel größer, als wir uns das vorstellen können. Nicht unsere Tatsünden machen uns zum Sünder, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Die Bibel sagt, dass wir Menschen gefallen sind, dass wir uns auf das Böse ausrichten und wir fühlen uns in den Augenblicken, in denen wir mal ganz ehrlich zu uns sind, nicht nur verloren, sondern wir sind verloren. Emil Brunner, ein Schweizer Theologe, hat gesagt, wir Menschen, wir sind Rebellen. Und Apostel Paulus sagt es im Römerbrief, denn obwohl wir Gott erkannten, haben sie ihm, also Gott, nicht die Ehre gegeben, die Gott gebührt, noch im Gedanken gesagt, sondern sie verfielen in ihren eigenen Gedanken dem Nichtigen und ihr unverständiges Herz verfinsterte sich. Martin Luther, der große deutsche Reformator, hat unser Problem auf folgenden Satz reduziert. Er hat einfach gesagt, ein wunderschöner Satz, wir wollen nicht, dass Gott Gott ist. Wir wollen nicht, dass Gott Gott ist. Wir verleugnen unser Geschöpfsein. Wir meinen, alles selbst in der Hand zu haben. Wir sind undankbar, leben unser Leben in Eigenregie, verweigern Gott die Ehre und Anbetung, die ihm gebührt. Jetzt komme ich zur dritten These. Die Gotteskindschaft aus der Sicht des christlichen Glaubens stiftet eine neue und eine erneuerbare Identität. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, weil er ein Geschöpf haben wollte, das ihn erkennt und nach seinem Willen lebt und in der Gemeinschaft mit Gott und anderen Menschen glücklich ist. Aber wir Menschen haben nicht zur Ehre Gottes gelebt, sondern unseren eigenen Weg gefunden. Unsere Not ist so groß, dass wir uns selber gar nicht helfen können. Dass Gott selbst durch einen gnädigen Eingriff unsere Herzen, unsere verdorbenen Herzen aufbrechen und heilen will. Und er tut dies, indem er sich in Jesus Christus dem Sünder zuwendet, Vergebung der Sünden erteilt und den Geist Gottes in das Herzen der Menschen ausschüttet. Menschen, die um ihr Sündersein wissen und Heilung suchen, finden Zuflucht bei Jesus Christus. Die Starken brauchen keinen Arzt. Menschen mit einem gebrochenen Herzen empfangen Heil, wenn sie sich im Gebet an Jesus Christus wenden. Die Bibel spricht davon, dass wir Kinder Gottes werden, wenn wir unser Herz für Christus öffnen und ihm vertrauen. Im Johannesevangelium steht dieser wunderbare Text, er, Jesus, kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf, die ihn aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, die, die seinem, an seinen Namen glauben. Hier geht es um eine neue Identität, die Gott denen schenkt, die ihm vertrauen. Wer bin ich? Der Christ antwortet darauf, ich bin ein Kind Gottes. Ich habe gegen Gott rebelliert. Ich bin aus der Harmonie, aus dieser Beziehung mit Gott herausgefallen, indem ich mein eigenes Leben geführt habe. Aber Gott ist mir nachgegangen. Er hat seinen Sohn geschickt. Er hat mich eingeladen. Er hat mir ein Versöhnungsangebot gemacht. Ich habe meine Sünden bekannt. Und Gott hat mir jetzt eine neue Identität geschenkt. Ich bin ein Kind Gottes. Die Entfremdung von Gott ist geheilt. Und die gute Nachricht lautet, Gott selbst ergreift die Initiative, er sendet seinen Sohn und schafft damit die Voraussetzung dafür, dass diese Erneuerung in uns Wirklichkeit werden kann. Mehr noch, Gott heilt sogar diese gestörte Beziehung, die wir zu uns selbst haben und gestörte Beziehungen, die wir untereinander haben, wenn wir ihm unser Herz öffnen. In einem Prozess, den die Bibel als Heiligung beschreibt, wird das fragmentarisierte Ebenbild wieder zusammengefügt. Christus ist das Vorbild, das wiederhergestellte Ebenbild Gottes und in Christus sehen wir den Menschen so, wie Gott ihn sich gedacht hat. Wenn wir auf Christus schauen, wenn wir ihm nachfolgen, dann werden wir in dieses Bild Christi verwandelt. Nicht in dem Sinne, dass wir schon hier auf Erden Vollkommenheitserfahrungen machen. Also Ganzheit in vollkommener Weise erleben. Und doch beginnt etwas. Wenn unser Grundschaden, die gestörte Beziehung mit Gott und Jesus Christus versöhnt ist, setzt Heilung ein und Gott erneuert unsere Ebenbildlichkeit. Ich möchte abschließen mit einem Beispiel, das sehr alt ist. Es stammt von einem antiken Philosophen mit dem Namen Aurelius Augustinus, der später dann auch ein Kirchenvater wurde und im 4. und 5. Jahrhundert lebte. Er hat ein wunderbares Buch geschrieben, das kann ich allen, die hier sind, sehr empfehlen, die sogenannten Bekenntnisse, in denen er beschreibt, wie er an Christ geworden ist. Sie geben also einen Rückblick auf sein Leben, eine Art Biografie, eine der ersten Biografien. Er unterscheidet zwischen dem Leben vor der Taufe und dem Leben als Christ. Das Leben vor der Taufe ist durch das Bemühen um Anerkennung und Erfolg gekennzeichnet. Er hat ein unruhiges Herz und er sucht die Bewunderung anderer Menschen. Ruhm und Ehrsucht haben sein Leben geprägt. Er schreibt: "Und schon glänzte ich in der Rednerschule und freute mich stolz." Er wurde Rhetorikprofessor, weil er bewundert werden wollte. Die zustande gekommene Anerkennung durch andere trifft aber nach Augustinus gar nicht das Ich, sondern nur das äußere Ich. Die Anerkennung durch andere ist eine Art Selbstrechtfertigung, die abhängig ist von der Bestätigung durch andere Menschen. Da wird ein Mensch gelobt, Zitat, und schon wird er geliebt, obgleich die Augen den Menschen gar nicht kennen. So aber liebte ich damals die Menschen einfach auf der Menschenurteil hin. Im 8. Buch seiner Bekenntnisse beschreibt er dann seine Bekehrung im Jahre 386. Er war ziemlich verzweifelt, er war am Ende, er hatte ein paar Frauengeschichten, er hatte einen Sohn, unehelich geboren, er litt unter vielen intellektuellen und seelsorgerlichen Fragen und er hörte dann eine Stimme, die zu ihm sagte: "Nimm und lies." Und er nahm ein neues Testament, das im Garten lag, und da stand drin: "Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt." Ein Zitat aus dem Römerbrief, 13. Kapitel. Und Augustinus brach innerlich zusammen, und er vertraute sein Leben Jesus Christus an. Rückblickend deutete er diese Erfahrung nicht als seine Bekehrung zu Gott, sondern eine Bekehrung, die Gott an ihm vollzogen hat. Er hatte den Eindruck, Gott ist ihm nachgegangen. Und das war der Zeitpunkt, an dem Gott in sein Leben eingriff und ihm eine neue Identität schenkte. Er schrieb dann: "Du hast mich zu dir bekehrt." Im 9. Buch stellt er dann die Frage nach seiner Identität. Wer bin ich? Und wie bin ich doch? Und ihm wird deutlich, dass sein Herz eine Mördergrube ist. Was habe ich nicht alles Böses getan? Und wenn ich es nicht getan habe, so habe ich es doch gesagt. Und wenn ich es nicht gesagt habe, so habe ich es doch gedacht oder gewollt. Aber Gottes Gnade ist viel, viel größer als das sündige Herz. "Du aber, Herr, bist gut und barmherzig", schreibt er. "Du sahst die Tiefe meines Todes und hast mit deiner Rechten bis zum Grunde meines Herzens den Abgrund des Verderbens ausgeschöpft, so dass er sich vor Jesus Christus als seinem Hort und Erlöser beugte." Augustinus erfährt seine Bekehrung auch als Befreiung von der Anerkennung durch die Meinung anderer. Ihr erinnert euch, Rechtfertigung war für ihn erstmal der Versuch, von anderen Anerkennung zu erfahren. Und dann, wenn er anerkannt war, dann, wenn er auf Facebook tausendmal "I like it" gelesen hat, dann fühlte er sich gut. Und im Rückblick merkte er dann, dass diese Form der Anerkennung und des Zuspruches von Identität nicht von Dauer ist und in Abhängigkeiten hineinführt. Und nichts anderes ist als eine ehrsüchtige Selbstrechtfertigung. Und er sagt dann, dass Gott ihm Heilung geschenkt hat von dieser Sucht der Selbstrechtfertigung. Und er bekennt die Unruhe seines Herzens. Jenes Ich, das sich sucht und sich selbst fremd bleibt und das vor sich selbst flieht. Und er macht die Erfahrung, dass Gott in sein Leben hineinspricht und er kommt und er schreibt diesen wunderbaren Satz dann: Unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet in dir. Er ist in Gott zur Ruhe gekommen. Er hat dort eine Heimat gefunden. Das Gegenüber, nämlich sein Schöpfer, hat ihn angesprochen und ihm gesagt, wer er ist, ein Kind Gottes. Heißt Gott kennen nun, dass wir uns selbst vollständig gefunden haben? Augustinus formuliert nach seiner Bekehrung, dass er sich immer noch nicht ganz verstanden hat, wer er ist und wie er ist und was, warum, wie ist. Eines Tages wird kein Schmerz und keine Mühe mehr sein. Und mein ganzes Leben wird erfüllt sein, wahrhaftig und lebendig. Die Bekehrung bedeutet auch nicht das Ende der Suche, nicht die Aufhebung der Differenzerfahrung. Aber das Herz des Augustinus hat eine Heimat gefunden. Er lebt jetzt mit Gott und er erfährt Heilung. Siehe, schreibt er, meine Wunden verberge ich nicht. Du bist der Arzt, ich bin krank, du bist barmherzig. Und er bekennt, all mein Hoffen steht allein auf deinem großen Erbarmen. Gib, was du befiehlst und befiehl, was du willst. Die Grunderfahrung des postmodernen Menschen ist die des Verlustes. Verlust von Gewissheit, Verlust von Ordnung, Verlust von Einheit, Verlust von Sicherheit, Verlust von Heimat. Der Soziologe Baumann sprach von einer Makro-Ungewissheit, die uns erfasst hat. Möge uns diese Makro-Ungewissheit daran erinnern, wohin wir gehören. Dass wir von Gott geschaffen sind und dass Gott uns Vater sein möchte. Ein Herz, das weiß, wem es gehört, hält viele Fragen und Spannungen, die es ja auch im Leben eines Christen gibt, aus. Ein Herz, das eine Heimat hat, kann warten. Ein Mensch, der sich von Gott gefunden und gehalten weiß, der kann auch als Pilger im Zwischenraum leben und eine feste und zugleich bewegliche Identität entwickeln. Was schrieb Dietrich Bonhoeffer 1944 im Gefängnis in Berlin? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o Gott. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Ron, für diesen Vortrag. Wir hatten das zwar im Vorhinein nicht abgesprochen. Es ist zumindest vorgesehen, dass es die Möglichkeit gibt, dass das Publikum Fragen stellt, wenn das okay ist. Dann möchte ich auch den Ring freigeben dafür, dass wenn jemand im Laufe des Vortrags fragend geworden ist, dann darf er diese Frage gerne loswerden. Jetzt. Wahrscheinlich wird der Abpfiff herbeigesehnt, weil der folgende Anpfiff in 15 Minuten ansteht. Dann wollen wir das auch nicht in die Länge ziehen. Ich hoffe, dass du, lieber Ron, das nicht als eine Geringschätzung deines Vortrags missverstehst.
Wenn man Fragen hat, kann ich auch gerne noch persönlich ansprechen. Jetzt nach dem
Vortrag. Das ist ein guter Punkt. Dann dürfen wir nämlich die Fußballfans entlassen. Trotzdem möchte ich noch an alle, die hier sitzen, daran erinnern, dass im hinteren Teil dieses Raumes sind Kekse und Gebäck und ich glaube Tee und Kaffee und solche Sachen aufgebaut. Da darf man sich gerne bemühen, jeder darf sich frei fühlen, da zu bedienen. Und ein zweiter Tisch findet sich dort, da ist eine Bibel ausgelegt, diese Bücher sind frei, da ist eine Bibel ausgelegt, die man mitnehmen kann. Und da ist ein Buch ausgelegt, das trägt den Titel Ist Gott tot? Fragezeichen. Und dieses Buch ist ein kleiner, bescheidener Versuch, sich auf eine vernünftige Weise der Frage nach der Existenz Gottes zu nähern. Da darf man sich auch frei fühlen, ein solches Buch mitzunehmen. Und ein drittes Buch, was dort liegt, trägt den Titel Wer ist dieser Mensch? Und es ist eine Frage, die gerichtet ist an die Person Jesus Christus. Und es versucht auch die Identität, das ist ja das Thema von heute, dieser Person Jesus Christus zu entschlüsseln und deutlich zu machen, warum ausgerechnet dieser Jesus die zentrale Figur des Christentums ist. An dieser Stelle bleibt mir nur noch hinzuweisen auf den Vortrag, der nächsten Monat stattfinden wird. Das ist auch am zweiten Samstag im Monat. Das ist das Datum 14. Juli. Und da wird ein Gynäkologe, der Dr. Christian Zuchner, zu Besuch sein und einen Vortrag halten zu dem wundersamen Menschen, also Wundermensch, so lautet der Titel von dem Vortrag. Da sind auch Einladungskarten ausgelegt, hinten auf dem kleinen Tisch. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, herzlichen Dank nochmal und für diesen Vortrag und dann einen erfolgreichen Fußballabend.